Ja, das ist. Huch. Muss der da stehen? Ja, das ist ermutigend, diese Zeugnisse, wenn wir erleben, wie Gott eingreift, übernatürlich. Unser Verstand kann das im Vorfeld nicht denken. Wir haben da so unsere Grenzen, ja, weil wir haben so die Grenzen abgecheckt. Wir wissen, was geht und was nicht geht. Und ich find's klasse, wenn dann Dinge passieren, die eigentlich nicht gehen. Und wir wissen, da steckt Gott dahinter. Und er erweist sich in Kraft. Und nicht so, wie wir das vorher uns vielleicht vorgestellt haben, ja. Manchmal wollen wir Lösungen für unsere Probleme. Und das kommt nicht so, wie wir gedacht haben. Und dann denken wir, wo ist Gott? Aber er ist da, er hat eine größere Intelligenz als wir. Er weiß, wie es besser geht. Ich möchte heute über die Gesinnung des Christus sprechen. Und was liegt da näher, als dass wir uns einfach Jesus anschauen, wie er als Mensch gehandelt hat. Elia und ich lesen momentan gerade das Lukas-Evangelium und es ist irgendwie sehr, ein Licht nach dem anderen leuchtet auf und es ist sehr schön, da mal in die Tiefe zu gehen und man kennt ja diese Kapitel von Anfang an, seit über 40 Jahren lesen wir dieses Buch und man kennt die Sätze und doch leuchtet immer wieder was Neues auf und das zeigt mir auch diese Göttlichkeit von Gottes Wort, ja, wo er seinen Fokus drauf legt, wo er seinen Finger drauf legt und sagt, schau dir mal das an, denk mal darüber nach und dann wird dir ein Stück von Gottes Herz neu offenbar. Ich würde gerne mit euch aus Lukas 14 zunächst lesen und gerade den ersten Vers. Da heißt es, und es geschah, als er, als Jesus, am Sabbat in das Haus eines der Obersten der Pharisäer kam, um zu essen, dass sie auf ihn lauerten. In der Schlachter 2000, da heißt es, da beobachteten sie ihn. Ja, so, da waren schon, ich sag mal, da waren ungläubige Herzen. Vielleicht fromm, aber ungläubig. Und die wollten prüfen, die wollten gucken, wo können wir ihn schnappen? Wie können wir ihn aufs Glatteis führen? Wie können wir das finden, was wir finden wollen an ihm? Was dann in dem Haus so alles passierte und gesagt wurde, das hat der Lukas dann aufgeschrieben für die Nachwelt, für uns, für viele Generationen. Also bedeutungsschwer. Deshalb sollten wir es uns genau angucken. Es war ein Schabbatessen. Wir wissen nicht, ob jemand Geburtstag hatte oder ob da irgendwie eine Familienfeier war oder eine Besprechung anstand, von diesen Pharisäern und Schriftgelehrten, auf jeden Fall einer von diesen Obersten, der also wirklich was zu sagen hatte, der war der Gastgeber. Der machte da irgendwie ein Mittag- oder Abendessen, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall war Jesus dazu eingeladen, interessant. Vielleicht haben sie ihn genau deshalb eingeladen, weil sie ihm, jetzt schnappen wir ihn uns. Ja, jetzt wollen wir es wissen, wer weiß. Für uns ist es ein historisches Ereignis geworden, weil der Lukas hat es aus Gottes Geist getrieben aufgeschrieben. Und ja, also ich finde es bemerkenswert, dass Jesus keine Angst hatte vor solchen Treffen. Er ging da tatsächlich rein. Und es scheint sogar eher das Gegenteil, wenn wir nämlich weiterlesen, und das tun wir jetzt gleich, dann werden wir sehen, dass er da Dinge also dass es eine Gelegenheit, eine super Gelegenheit ist, eine Gelegenheit nach der anderen bei diesem Essen, wo er Dinge ansprechen kann, bedeutungsschwere Dinge, Dinge, die wirklich wichtig sind, die uns durchs Leben begleiten. Dinge, die das Herz des Vaters offenbaren, die spricht er da so nebenbei, scheinbar nebenbei beim Essen an. Und er fällt doch glatt mit der Tür ins Haus. Das Erste, was er sagt, Lukas 14, Vers 2, also da heißt es, und siehe, ein wassersüchtiger Mensch war vor ihm. Also da saß wohl direkt vor ihm einer, der eine Krankheit hatte. Ich weiß nicht, was das heute, wie man heute zu wassersüchtig sagt. Ich weiß nicht, was das für eine Krankheit ist. Auf jeden Fall war solch ein Mensch dabei. Und Jesus begann und sprach zu den Gesetzesgelehrten und Pharisäern und sagte, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Bang! So eine provokante Frage. Er wusste doch genau, wie sie drüber denken. Und er springt mitten rein in dieses heiße Eisen oder hat einfach diese Sache so angesprochen. Ich kann mir vorstellen, die waren erstmal platt, weil sie wollten ihn doch irgendwie schnappen. Und er setzt sich gleich in die Nesseln. Darf ich am Sabbat heilen? Ja. Und dann heißt es, sie aber schwiegen. Ich glaube, die waren sprachlos. Und er fasste ihn an, das war das Nächste, und heilte ihn vor ihren Augen, ne? Und entließ ihn. Wir würden sagen, frech. Er wusste, was er tat. Und er tat es ganz bewusst. Und dann sprach er weiter zu ihnen, Vers 5. Wer unter euch, dessen Sohn oder Ochse in einen Brunnen fällt, zieht ihn nicht sogleich heraus am Tag des Sabbats? Und sie konnten ihm darauf nicht antworten. Das ist Gott. Er macht die Widerspenstigen sprachlos. Da gibt es nichts zu debattieren darüber. Offensichtlich war dieser Mann glücklich, geheilt zu sein. Offensichtlich war der angerührt und da konnte man nicht jetzt dagegen wettern. Es war eine Heilung geschehen, ja. Und Lukas ist ein guter Beobachter. Das kann man ja auch an der Apostelgeschichte sehen. Die ist von ihm auch verfasst. Der achtet auf jedes Detail, das er an Jesus verfolgt. Und dann geht also die Beschreibung gleich zur nächsten Äußerung von Jesus über. Er hat dann noch mehr dazu gesagt. Er sprach zu den Eingeladenen ein Gleichnis, als er bemerkte, wie sie die ersten Plätze wählten. Also er nahm wirklich dieses Treffen und dieses Haus und die Atmosphäre und die Leute, die da waren, richtig zum Anlass, um genau darüber zu sprechen. Und zwar nicht nett und lieb und schön, sondern konfrontativ. Er sprach, Vers 7, zu den Eingeladenen ein Gleichnis, als er bemerkte, wie sie die ersten Plätze wählten, und sagte zu ihnen, wenn du von jemandem zur Hochzeit eingeladen wirst, so leg dich nicht auf den ersten Platz, damit nicht etwa ein Geehrterer als du von ihm geladen sei und der, welcher dich und ihn eingeladen hat, komme und zu dir spreche, mach diesen Platz. Und dann wirst du anfangen, mit Schande den letzten Platz einzunehmen. Sondern wenn du eingeladen bist, so geh hin, leg dich auf den letzten Platz. Die lagen ja alle zu Tisch damals. damit, wenn der, welcher dich eingeladen hat, kommt, er zu dir spricht: Freund, rücke höher hinauf. Dann wirst du Ehre haben vor allen, die mit dir zu Tisch liegen. Es ist interessant, er gibt Tipps. Ja, er gibt Verhaltenstipps. Ja, das ist im Grunde genommen erstmal sehr nett, dass er das macht. Ja, er sagt, mach's doch so. Offensichtlich haben sie wohl eben, wie es hier heißt, sich die besseren Plätze gewählt. Und er hat die Blicke beobachtet, mit denen die Leute reinkamen und sich schon mal aussuchten, wo sitze ich denn am besten oder wo liege ich am besten. Und dann sagt er in Vers 11 einen Satz, der wird viel, viel zitiert, auch in der Welt. Und er ist ein Kernsatz des Evangeliums geworden. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und er hat es uns vorgemacht. Vers 12. Er sprach aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte: Wenn du ein Mittag- oder ein Abendessen machst, so lade nicht deine Freunde ein, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn. Und ich stelle mir vor, dass genau diese Leute alle da waren. Damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir Vergeltung zuteil werde. Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein. Und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten. Denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Und ich kann mir vorstellen, dass sie wieder sprachlos waren, weil das war nicht die Mentalität dieses Umfelds, dieser Leute. Ja, das war nicht ihre Art. Die haben geguckt, berechnend, wen laden wir denn ein zu unserem Treffen? Wer passt da rein? Wer ist auf unserem Niveau? Wer kann mir das auch irgendwann mal wieder gut machen? Ja, eine Hand wäscht die andere. Ich finde es ja so interessant, dass ausgerechnet Jesus in so einer Gesellschaft am Tisch mit war. Ja, er, der Sohn eines Zimmermanns, keine Theologenfamilie und auch sonst keine Gelehrtenfamilie, ein Handwerkerssohn. Gottes Sohn kommt als Handwerkerssohn. Auch interessant. Das waren gut gekleidete Leute. Das waren Leute, die jetzt finanziell nicht so eine Not hatten. Die waren einfach die obere Schicht in dieser jüdischen Gesellschaft. Und ich glaube, sie haben mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass Jesus sie von Anfang an gleich konfrontiert. Ich habe das oft schon vorher gelesen und mir war diese Konfrontation nicht so bewusst, weil ich habe mich da nicht so reingedacht. Aber ich habe, als ich das die letzten Tage las, dann wurde mir mehr und mehr die Dimension bewusst, wo sich Jesus da eigentlich reinbegeben hat und wie er da aufgetreten ist. Also ich meine, jeder von uns würde gucken, dass er nicht auffällig wird in so einer Gesellschaft. Auch wir als Christen, ja, wir würden doch irgendwie gucken, dass wir uns angemessen verhalten. Und Jesus ist das so egal. Ihm ist wichtig, dass er die Wahrheit sagen kann. An dieser Stelle genau das sagen kann, was da zutrifft. Und er hat genau gesehen, wie diese Leute sich auf ihre Position verlassen. Auf das, was sie haben. Es waren Reiche in vielen, in mehrerer Hinsicht. Reich nicht nur mit Finanzen, auch reich an Beziehungen, reich an Intelligenz, reich an Bildung, an Möglichkeiten, an Einfluss. Sie waren Wohlhabende. Und Jesus sagt, ladet doch mal die anderen ein, die nichts haben, die dir nichts geben können, die beschämend sind, die keine Bildung haben, die keinen Anstand haben, die einfach kein Privileg haben, die schlechte Karten haben im Leben. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. In Vers 15 gibt es einen, der dann in dieses Schweigen, weil offensichtlich sagte da keiner was dazu, der brach das Schweigen. Da heißt es, als aber einer von denen, die mit zu Tisch lagen, dies hörte, sprach er zu ihm, glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Hä? Was meint er denn damit? Wie kommt er denn da drauf, das jetzt zu sagen? Glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Wollte der jetzt das Essen retten, weil ihm das alles zu spannungsgeladen war? Also ich denke, da war Spannung in der Luft. Ja? Der hatte am Sabbat geheilt, der hatte das vorgemacht, der hatte sie provoziert, an so einem ganz wunden Punkt, wo sie ihn eigentlich greifen wollten. Und dann spricht er auch noch, sagt er auch noch, was ladet ihr hier die erlauchte Gesellschaft ein? Lad doch mal die Armen, die Lahmen, die Krüppel und so weiter ein. Lad doch die ein. Dann wird dir vergolten im Himmel. Und wenn die Auferstehung der Gerechten kommt. Und dann sagt doch dieser Mann, vielleicht weil es peinlich still war, glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Okay, vielleicht hat er auch was verstanden. Und dann holt Jesus nochmal aus und seine Worte sind weiterhin scharf und provozierend. Und er lässt sich nicht auf eine schöne Stimmung ein, auf ein nettes Essen, ein gutes Beisammensein, sondern er erzählt wieder ab Vers 16, er aber sprach zu ihm, ein Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Gastmahls, um den Eingeladenen zu sagen, kommt, denn ist schon alles bereit. Und sie fingen ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, halt mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu erproben. Ich bitte dich, halt mich für entschuldigt. Alles ganz wichtige Dinge, ja? Und ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam herein und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe die Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen hier herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, aber es ist noch Raum. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass nicht einer jener Männer, die eingeladen waren, mein Gastmahl schmecken wird. Boah, eine Ohrfeige für die, die sich als im Reich Gottes eingeladen fühlten. Sie waren schließlich Israel, sie waren die Erben. Und dann sagt Jesus sowas. Der hatte echt die Guten auf dem Kicker. Er nahm sie an diesem Ort und in dieser Stunde echt aufs Korn. Und er hat sie regelrecht konfrontiert. Die konnten sich nicht wehren. Und warum nicht? Weil er die Wahrheit sagte. Und das wussten sie. Sie hatten nichts zu erwidern. Ich überspringe dann ein paar Verse und das Kapitel 15 fängt gleich mit zwei Sätzen an, die ich noch vorlesen möchte. Der erste Satz, es nahten, also da war er dann wieder aus dem Haus draußen, da war dieses Essen vorbei. Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und der zweite Satz, und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Und was erwidert Jesus darauf? Er bringt diese drei Gleichnisse, von denen die Bärbel letzten Sonntag erzählt hat, das verlorene Schaf, die verlorene Silbermünze und der verlorene Sohn. Wobei das erste Gleichnis vom verlorenen Schaf sein Erbarmen in den Vordergrund stellt. Ja? Also das eine ist ihm ganz wichtig. Er lässt die anderen mal stehen und geht erstmal das eine suchen. Und im zweiten, die verlorene Silbermünze, da geht es um die Freude, wenn man was Verlorenes wiedergefunden hat. Also Erbarmen, Freude. Und im dritten ist der Fokus eher auf dem, der voller Missgunst, Erbarmen und Freude nicht versteht und rebelliert. Und mit diesen drei Gleichnissen antwortet er auf die Missgunst der Frommen und sagt, sollte ich mich nicht wahnsinnig freuen, wenn von den Verlorenen, von den Schmutzigen, von den Elenden einer gerettet wird. Sollte ich mich nicht darüber freuen? Wie könnt ihr das kritisieren, ja? Die sind mir so wichtig. Die sollen doch gerettet werden. Das ist die Gesinnung des Christus. Und ich meine, die Bärbel hat es letzten Sonntag auch schon ausgeführt, dieser ältere Sohn, der sich nicht freuen wollte über die Rückkehr des Losers, der alles verprasst hatte, für den hat Gott auch Erbarmen. Der Vater sagte ihm, komm doch rein. Freu dich doch mit. Ist nicht alles, was mir gehört, auch dein? Er hat ihn Wertschätzung entgegengebracht, hat ihn nochmal wiederholt, betont und hat gesagt, komm, sei doch froh, dass dein kleiner Bruder gerettet ist. Gott möchte, dass wir barmherzig sind und barmherzig werden, wo wir es noch nicht sind. Er möchte, dass wir wie er ticken, dass unser Herz wie seins schlägt. Er möchte, dass wir nicht das Äußere als Maßstab nehmen, sondern er möchte, dass wir mit seinen Augen in das Herz der Menschen gucken. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Berufung, das ist unser Privileg, dass wir weiter gucken können, dass wir nicht so wie die Welt unseren Gewinn suchen, ja. klar. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wir fahren Verluste, äußerliche Verluste, wenn wir uns immer um die kümmern, die uns nichts zu geben haben. Aber wir werden Lohn haben. Vielleicht nicht direkt. Es ist ein Glaubensschritt. Wir stehen auf dem Wasser. Aber wir werden Lohn haben. Wir haben die Verheißung Gottes, dass wir Lohn haben werden. Es wird uns vergolten werden. Aber darum geht es gar nicht. Es geht um das Erbarmen. Es geht darum, die Not zu spüren, die der andere hat. Es geht darum, die Augen zu öffnen vor dem, wo man sie lieber schließen wollte, weil es unbequem ist. Und es geht darum, die Gesinnung des Christus zu entdecken, auch in sich selbst zu entdecken, weil wir sind neu, von Neuem geboren. Wir haben diese neue Schöpfung in uns. Wir haben das Erbarmen Gottes. Wir haben es in uns. Ich muss ihm Raum geben. Es ist nicht von ungefähr, dass Jesus immer die Herzen der Elenden, der Armen, der Kranken, Verirrten und Bedürftigen zufliegen. Paulus sagt mal, es sind nicht viele Weise im Reich Gottes, ja, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Warum? Weil sie ihre Bedürftigkeit wissen. Weil sie genau wissen, sie brauchen Hilfe. Wer nicht glaubt, dass er Hilfe braucht, nimmt sie auch nicht an. Und wir Menschen brauchen dringend Gottes Hilfe, jeder. Und dem Demütigen lässt es Gott gelingen, der dann nicht viel von sich hält. Es ist interessant, dass auch die, denen geholfen wurde, die verlieben sich als erstes in Jesus. Klar, wem viel vergeben ist, der kann auch viel lieben. In Philipper 2 bringt Paulus es nochmal so richtig auf den Punkt, was diese Gesinnung beinhaltet, die Gesinnung des Christus. Ich lese die ersten 9 Verse. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Da ist es wieder. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Das ist eine Würde. Ich habe heute in der Anbetungszeit habe ich diese Anbetung einfach in mir gespürt, wie der Geist uns in die Anbetung geführt hat und auch das Team hier vorne, wie es nicht immer ist. Aber da war auch sicher die Auswahl der Lieder. Wir haben Gott angebetet. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel für uns, dass wir verändert werden, wenn wir uns Gott anschauen, wie er ist. Wenn wir staunend vor ihm stehen und wenn wir ihn anbeten mit aller Kraft, mit der ganzen Seele, mit der ganzen Kraft, mit dem vollen Verstand, mit allem, was wir haben, ihn anbeten, wenn unser Fokus auf ihn ist und das andere einfach nicht mehr so wichtig ist. Ich glaube, dass das unser Leben revolutioniert. Und da dürfen wir viel, viel mehr Zeit verbringen in dieser Anbetung. Die kann still sein, die kann laut sein, die kann allein sein, die kann in Gemeinschaft sein. Unser Leben soll eine Anbetung Gottes sein. Und dann werden wir nicht anders können, als die Gesinnung des Christus haben. Weil wir lieben das an ihm, wie er ist. Es ist wirklich ein Kontrast zur Welt. Ja. In der Welt zählt der Starke, der Schöne, der Schnelle. In der Welt zählt der Gewinner. Das ist total wichtig in der Welt. Und das ist das Einzige, was zählt. Und bei Gott ist es umgekehrt. Er sieht den, der zerbrochenen Herzens ist und der nicht mehr weiter kann. Der Hilfe braucht, bekommt Hilfe. Er sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Es ist so anders, so anders. Er sucht nicht die, die ihm was bringen können. Hatte ich am Anfang gedacht, ich müsste ein guter Christ sein und Gott was bringen, dann bekomme ich von ihm. Genau umgekehrt. Wenn wir die Augenzeugenberichte lesen, die Evangelien sind ja voll davon, dann lernen wir dieses Herz Gottes kennen. Dann lernen wir seine Gesinnung besser verstehen. Und der Heilige Geist, der hilft uns, das Gehörte dann auch wie eine Saat in uns aufgehen zu lassen. Ja. Deshalb schaut es euch an, immer wieder, immer wieder. Es gibt auch sehr gute Filme, wo die Evangelien verfilmt wurden. Wir können sehr empfehlen das Johannesevangelium. Der Film heißt das Johannesevangelium. Da ist der Bibeltext wortwörtlich irgendwie so genial eingebaut als Film, dass gar kein anderer Text vorkommt. Ja, also die Leute sprechen das, was da gesprochen wird. Der Erzähler im Hintergrund, der ist wie wenn er das lesen würde, aber mit einer Betonung, die eben, du merkst nicht, dass es aus dem Buch ist. Und die Bilder sind sehr, die Abläufe sind sehr authentisch. Manchmal braucht man Bilder zu dem, wenn es einem selber nicht kommt oder man hat nicht so die Gabe vielleicht, sich das so vorzustellen. Aber man kann auch den Heiligen Geist bitten, Herr, zeig mir dein Herz. Was ist da Besonderes dran? Was habe ich noch nicht, was habe ich überlesen? Zeig es mir, offenbar dich mir in der Schrift. Und dann gibt es natürlich die vielen Zeugnisse und Berichte unter uns, die wir schon mit Jesus eine Weile gehen. Und ich muss sagen, Elia und ich haben schon in vielen Jahren erlebt, wie wir unseren Fokus auf Leute gerichtet hatten, die wirklich arm dran waren, ja, sag ich mal. Die wirklich auch wussten, dass sie in der Welt keine Chance haben. Und wir haben jahrelang bei uns im Wohnzimmer Gemeinschaftszeiten gemacht, jede Woche. Wir sind auch jahrelang in Fußgängerzonen von verschiedenen Städten gegangen, wo wir gewohnt haben. Und ich muss es einfach bestätigen, es sind in der Regel die, die in der Welt nicht so die Erfolgreichen sind, die sehr offen waren, sehr offenen Geist hatten für das Evangelium. Und die dann auch mit zu uns kamen, die gebetet haben, wo Veränderungen stattgefunden haben. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen berührt wurden, von denen wir das gar nicht wissen. Vor ein paar Tagen hat meine Schwester mir erzählt, sie hatte, als sie so zwischen 20 und 30 war, in einer Methodistenkirche in Freiburg Kinderstunden gemacht, so eben biblische Geschichten erzählt und Kinderlieder gesungen mit den Kindern. Und viele Jahre später, jetzt arbeitet sie zusammen mit Umweltschützern, und da haben sie auch diesen Tag der Artenvielfalt veranstaltet, und kommt eine Frau auf sie zu und spricht mit ihr über irgendwelche Funde, die sie da im Mooswald gemacht haben, und erwähnt in irgendeinem Satz Gott. Und dann fragt meine Schwester: Ach, Sie glauben an Gott? Ja, ja, natürlich, ihr habt ihn mir doch gebracht. Und meine Schwester wusste gar nicht, was sie meint. Und dann kam raus, dass sie eins von den Kindern war, das in der Kinderstunde damals durch sie und ihren damaligen Mann von Jesus gehört hatte. Und meine Schwester hat sich selbst nie für Missionarin, für eine Missionarin gehalten oder so. Sie hatte von sich nicht das Bild, ein guter Christ zu sein. Und das hätte sie nie erwartet. Sie hätte nie erwartet, dass es mal irgendwie Frucht bringt. Das war nicht so in ihrem Fokus. Aber das hat sie dann doch sehr berührt. Und sie war den Tränen nahe, als diese Frau ihr sagte: Ihr habt die Saat gesät. Und in meinem Herzen ist was aufgegangen und ich glaube heute an Gott. Diese ganze Schöpfung, es bestätigt mir jeden Tag neu, Gott ist real und ihr habt mir das vermittelt. Und so gibt es verschiedene Beispiele, wo wir später dann auch gehört haben, ja, da haben wir gesät, da haben wir etwas vermittelt, da haben wir die Gesinnung des Christus einfach gelebt und Menschen wurden berührt dadurch und haben Gott gesehen in uns. Deshalb, ich mache euch Mut, auch wenn man nicht immer gleich was sieht, lass dein Licht leuchten. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du uns angezündet hast. Ich danke dir, dass du uns von Neuem geboren hast, dass wir deinen Geist haben. Ich danke dir, dass wir mit dir leben dürfen, dass wir dich bekennen dürfen vor den Menschen mit unserem Reden, mit unserem Handeln, mit unserem ganzen Tun. Und ich bitte dich, dass du uns noch mehr erwächst in unsere Berufung rein, dass wir in deinen Fußtritten gehen, dass wir deine Gesinnung leben, dass unser Fokus auf die gerichtet ist, auf die du dich ausrichtest, dass wir die Schafe unter den Böcken erkennen, dass wir die Menschen lieben, so wie du sie liebst, und dass wir in deinem Erbarmen ticken. Danke, Jesus. Halleluja, danke. Amen.